Na, die Waldraut hat mir vorher vorgelesen, was unsere Landesregierung jetzt für Regeln aufgestellt hat, ab abends 9, glaube ich, nicht mehr unterwegs zu sein, oder? Halb 10. Aber was sie extra betont haben, ist, aber die religiösen Gruppen, die dürfen sich noch treffen. Ich habe gedacht, hey, das ist schon ein Vorrecht. Und wir machen uns das manchmal gar nicht so richtig bewusst. Die Sportvereine, gell, die ihre Sportheime auch haben, wo sie sich normalerweise treffen, die dürfen sich nicht treffen. Und die gucken manchmal ganz schön komisch, wenn wir als Fromme dann diese Sonderrechte haben und Sonderrechte genießen dürfen. Das wollen wir auf jeden Fall tun. Wir haben es in der Einleitung schon gehört, gell, das Moment der Gemeinschaft erleben und dankbar dafür zu sein. Sieh, dein König kommt zu dir, da wollen wir uns Gedanken drüber machen. Ist was ganz Persönliches. Wer von euch wird sagen, ich habe einen König? Ist eher untypisch, oder, dass man sagt, mein König. Aber wenn es gut geht mit der Predigt, dann kommen wir dahin. Das ist aus dem, dass es am Anfang heißt, siehe, dein König kommt zu dir, dass wir es für uns ganz neu begreifen und der König, der kommt, das ist mein König. Zacharja 9, Vers 9. Das geht nicht größer, oder? Ich probiere es einfach nebenher. Das, genau. Wenn wir uns das mal so angucken, wenn wir vor so ein Felsmassiv gehen, bei den Alpen sind, dann sieht es ja manchmal aus, wie wenn es ein großer Fels wäre, eine große Wand. Je näher man hinkommt oder wenn man sogar ein bisschen oben ist, dann sieht man plötzlich, nein, das hat ganz viele verschiedene, das sind Täler und dann sind dahinter neue Berge. Das ist nicht ein großes Massiv, sondern das sind viele verschiedene Aspekte. Und so ist letztendlich mit prophetischen Aussagen der Bibel, du Tochter Zion, freue dich sehr, du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und das wollen wir angucken, so ein bisschen näher reingucken, wie viele verschiedene Schichten das dann auch für uns hat hier, das Felsmassiv. Und jetzt gucken wir, das ist die Verheißung auf der einen Seite, dann ist es die Erfüllung, es ist die Bestätigung und es ist eine Einladung. Ganz verschiedene Massive, die alles mit diesem Bibelvers zusammenhängen. Das Erste, was wir angucken, ist die historische Situation. Jubelnde Freude, weil der König aller Könige kommt. Das Wort stammt von dem kleinen Propheten Zacharja. Propheten, das sind sowas wie die Pressesprecher Gottes. Propheten dürfen nicht ihre eigene Meinung weitergeben, sondern sie sollen das erzählen, was Gott ihnen gesagt hat. Darauf sind sie richtig festgelegt. Sein Name ist nicht Schall und Rauch, wie wir das immer so sagen, sondern der hat eine tiefe Bedeutung. Zacharja, Jahwe hat an uns gedacht. Also da ist so ein richtiger Seufzer drin, wenn wir allein an diesen Namen denken. Ein richtiger Seufzer drin, Jahwe hat an uns gedacht. Gott hat uns nicht vergessen, so haben wir bei einer Pro-Christ-Aktion immer gesungen. Gott hat uns nicht vergessen, Jahwe hat an uns gedacht. Vermutlich 520 bis 480 hat er gewirkt. Und wir haben jetzt ein paar Predigten vom Friedemann Tröger gehabt. Das ist so ein bisschen später gewesen, Nehemia. Ein bisschen später, einige Jahre später, das war noch die Zeit, als die erste Rückführung war. Es ist ein absolutes Wunder in der Weltgeschichte, dass ein König, der ein ganzes Volk deportiert hat, nur ein paar wenige zurückgelassen hat, dass der dieses Volk freigibt, zurückschickt, ihnen sogar die Möglichkeiten gibt, dass sie sich in ihrer alten Heimat wieder ansiedeln können. 50.000 sind bei der ersten Rückführung von Babylon gekommen und da war Zacharja vermutlich mit dabei. Kurz darauf ist dann der Wiederaufbau des Tempels begonnen worden, aber das hat auch schnell wieder gestoppt. Hat schnell wieder gestoppt wegen dem Widerstand der Nachbarn und wegen der Gleichgültigkeit im eigenen Volk. Die meisten waren in Babylon geblieben und in Babylon und in Israel war so eine Grundstimmung der Traurigkeit, der Verzagtheit. Man hat den Kopf hängen lassen, es bringt ja eh nichts. Was wollen wir machen? Es bringt eh nichts. Über Anschlägung denkt man zurzeit gerade viel nach, gell? Früher ging es immer um die Ansteckung mit der Grippe, jetzt geht es ganz stark um die Ansteckung von Corona. Und das ist natürlich auch was Gefährliches. Vielleicht noch gefährlicher als Grippeviren und Coronaviren ist die ansteckende Unzufriedenheit. Das Schwarzsehen, das nach unten sehen, das permanent verzagt sein. Das sollten wir uns als Christ nicht anstecken lassen. Weil Gemeinde Jesu ist nicht ein Jammerverein. Gemeinde Jesu ist, wenn es überhaupt einen Freudenverein gibt, dann ist Gemeinde Jesu. Weil Jesus gekommen ist, der Grund ewiger Freude. Ich würde euch ermutigen, das mal bewusst zu machen, vielleicht auch bloß in der nächsten Woche. Ich versuche es jetzt mal bis Weihnachten durchzuhalten für mich. Immer wenn ich eine Kerze anzünde, und das mache ich ehrlich gesagt oft, meine Frau jammert immer und sagt, ich sei der Zündler. Aber ich versuche es immer, wenn ich eine Kerze anzünde, mir bewusst zu machen, hey, Gott hat ein Licht in die Dunkelheit hineingebracht. So als Drandenker. Gott hat ein Licht in das Dunkel dieser Welt hineingebracht. Dass wir, ja, Gott möge schenken, dass wir von dem her nicht nur Lichter anstecken, sondern etwas von der ansteckenden Botschaft des Evangeliums weitergeben können. Am allerbesten ist, wenn wir uns von Jesus anstecken lassen. Angesteckt von Jesus können wir manches besser wegstecken. Und wer aus der Geborgenheit mit Jesus lebt, der ist ansteckend für andere. Aber jetzt gucken wir nochmal zu Sacharja. 16 Jahre später ist er zum Propheten berufen worden. Und er und ein anderer, die haben den Wiederaufbau des Tempels dann begleitet, bis er 516 dann fertiggestellt worden ist, in einer dramatischen Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche. Und ich habe gedacht, das ist so nah bei unserer Zeit dran. Wenn er in diese Welt hineinguckt, was Kennzeichen ist, dass es überall Umbrüche gibt, überall. Machtregime, die sich verschieben. Und an so vielen Orten ist die Suche nach einem starken Mann, nach jemandem, der jetzt eine Lösung bringt, der in diesen unsicheren Zeiten Halt und Hilfe gibt. Hochaktuell, wie ich meine, weltweit. Was mich tief bewegt hat, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, da gibt es jedes Jahr, wird ein Wort des Jahres erkoren. In diesem Jahr, also da hat jeder selber drauf kommen können, war es Corona-Pandemie. Aber was mich noch mehr bewegt hat, war das Jugendwort des Jahres. Das Jugendwort des Jahres ist lost, verloren. Und wenn man die Begründung dazu liest, dann ist es beschrieben, verloren, verirrt, in der Verwendung, du bist verloren oder ich bin total verloren. Und mit diesen Worten soll immer so ein Lebensgefühl aufgenommen werden, was bestimmt ist. Ich habe gedacht, boah, wenn das Bestimmte ist, in unsere Zeit hinein, bei den jungen Leuten, also wenn Leute dazu kommen zu sagen, das ist das bestimmte Wort für die Jugend heute, dann ist so wichtig, dass von uns die Botschaft weitergegeben wird, ja, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Versteht ihr? Das Grundelement von Weihnachten. Zacharja hätte gesagt, nein, das Grundwort des Jahres ist nicht lost, ist nicht verloren. Er hat gesagt, das Grundwort von, das nicht nur des Jahres, sondern überhaupt das Grundwort ist Freude. Freude trotz allem, nicht indem man die Probleme kleinredet, sondern indem man den Blick auf das richtet, was wirklich Grund zur Freude ist. Freut euch. Gell? Kennen wir den Impuls von Paulus. Mach dich auf. Werde Licht. Aus dem Alten Testament. Ich habe so überlegt, hey, geht es überhaupt? Geht es, dass man jemand Freude befiehlt? Dass man sagt, jetzt auf, werd hell. Kann man das machen? Ich habe so überlegt, also ich bin ja einer der wenigen VfB-Fans, selbst als sie abgestiegen waren. Ihr müsst euch mal vorstellen, Fußballspiel VfB gegen Bayern München. Und jetzt, man darf ja auch träumen, der VfB schießt ein Tor. Meint ihr, dann müssten wir Schilder hochhalten, alle klatschen? Also mal ganz ehrlich, das geht aber ab wie sonst irgendwas. Die Freude, die wird rauskommen wie sonst was. Ich habe für mich selber gedacht, Gott möge es mir schenken, dass mein Herz wieder berührt wird von seiner Botschaft, von der Botschaft der Freude, von der Botschaft der Geborgenheit bei ihm. Das, was sichtbar wird, nicht nur, dass ich es als einen Impuls hören muss, auf, jetzt ist wieder ein bisschen Freude dran, sondern dass es tief mein Herz berührt. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Sieh, dein König kommt. Ich weiß nicht, was ihr für Bilder im Kopf habt, wenn ihr dran denkt, ein König kommt. Also, was für mich das Erste ist, dass ich mir bewusst mache, ihr habt keine Ahnung davon. Persönlich noch nie dabei gewesen. Wenn überhaupt mein König gekommen ist und ich was davon gesehen habe, dann nur aus großer Entfernung am Fernseher. Weil das hat nichts mit mir zu tun, wenn der König kommt. Das sind dann imposante Bilder, gell, bei den großen Hochzeiten, wenn dann die ganze Haute Volée zusammen ist, alles, was Rang und Namen hat, und wenn die gekrönten Häupter sich treffen und dann die große Kutsche mit den vielen weißen Schimmeln davor, die Hochzeitskutsche durch die Straßen fährt und die Leute klatschen und begeistert sind. Aber ist alles so weit weg von mir. Das ist nicht meine Welt. Und deswegen will ich so für mich bewusst hören, gell? Sieh, dein König kommt zu dir. Das ist bei dem anders, wie bei den Königen und Königsbegegnungen, die wir haben. Nicht 6 weiße Pferde, sondern ein Esel. Und wir sind ganz aktiv dabei. Aber das zieht sich eigentlich durch diesen ganzen Text. Das ist ein König, der in kein Schema passt. Das ist ein König, der in kein Schema passt. Da ist kein Streitross, da ist kein Kampfwagen, eigentlich kampfunfähig. Arm, reitet auf dem Esel. Und trotzdem heißt in dem Text direkt danach, dass das der König ist, der Frieden schaffen wird ohne Waffen. Der Friedefürst, der das Heil in diese Welt hineinbringt. Also, das war der historische Rückblick und jetzt gucken wir diesen Einblick, die Menschwerdung Jesu. Menschwerdung Jesu, jubelnde Freude, weil der König aller Könige als Retter kommt. Die Engelsbotschaft, die ist ja wirklich, wirklich himmlisch. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Allem Volk, allen, wirklich allen. Da gibt es keine Unterschiede. Alle sind damit gemeint. Und die Ersten, die es hören, sind die Hirten. Ausgerechnet die. Der Hirten, das waren die Dunkelmänner der Geschichte. Denen hat man alles zugetraut, aber nicht über den Weg getraut. Und ausgerechnet zu denen kommt die Botschaft als Erstes. Dein König kommt zu dir. Ja, und wir kennen es bei den Hirten, bei den Weisen. Ihre Frage ist, wo ist der neugeborene König der Juden? So klopfen sie am Königsschloss in Jerusalem an. Ein Kind ist mal gefragt worden im Unterricht, warum Jesus eigentlich im Stall von Bethlehem geboren worden ist und nicht im Königspalast in Jerusalem. Er hat es kurz nachgedacht und gesagt, heißt doch klar, sonst hätten die Hirten mit ihren dreckigen Stiefeln nicht zu ihm kommen können. Ja, ja, so ist. Versteht ihr? Er kommt in Not und Nacht hinein, dass keiner so dunkel ist, dass es bei keinem so verloren ist, dass keiner so schmutzig ist, dass er denken müsste, er kann nicht kommen. Und dann zieht sich durchs Leben durch, der neugeborene König der Juden, bis ans Ende. Pilatus, der fragt, bist du dennoch ein König? Bist du der König? Und über dem Kreuz steht es dann nochmal ganz groß. Jesus, der Judenkönig. Ja, das ist sein Programm. Genau das ist sein Programm. Er kommt von ganz oben nach ganz unten, damit die, die ganz unten sind, wieder ganz nach oben kommen können. Er verlässt den Himmel und kommt in Not und Nacht dieser Welt hinein, dass wir wieder Bürger des Himmels werden können, dass wir wieder Kontakt zum Himmel kriegen können. Und das Verrückte, Windeln und Krippe sind das Erkennungszeichen. Daran werdet ihr es finden. Guckt, Kind in Windeln gewickelt, das in einer Krippe liegt. Jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen zum Einzug in Jerusalem. Jubelnde Freude, weil Gott sein Wort wortwörtlich erfüllt. 1898 hatte deutsche Kaiser Wilhelm II. Eine Palästina-Reise gemacht. Er hat da die Erlöserkirche in Jerusalem eingeweiht, die deutsche Kirche, die es dort gibt, nicht weit weg von der Geburtskirche, von der Grabeskirche. Und unter der sind ganz, ganz wichtige Fundstücke gefunden worden und das hat er eingeweiht. Dass er kommen konnte, sind unendliche Arbeiten gemacht worden. Also da sind Brücken errichtet worden, da sind Straßen gebaut worden und weil er auf dem Pferd mit dem ganzen Kopfschmuck, gell, ihr wisst, wie die damals so waren, weil er so einreiten wollte, mussten im Jaffa-Tor Steine rausgebrochen werden, dass er so durchreiten konnte. Bald danach ist die Stadt von den Engländern erobert worden und Edmund Allenby, der damalige Oberbefehlshaber Palästinas, ist fast den gleichen Weg geritten und dann auch eben durch das Jaffa-Tor durch. Nur als er da angekommen ist, ist er vom Pferd gestiegen und hat gesagt, wie kann ich in eine Stadt hoch zu Ross einreiten, in die mein Heiland auf einem Esel geritten ist. Habe gedacht, ja, kann man auch nachdenken, gell? Das ist schon so. Unser Heiland kam nicht als der Große, als der Mächtige, sondern er kam arm. Wirklich auf dem Esel. Und das ist das, was wir dann auch im Matthäus-Evangelium finden. Matthäus 21 ist das nochmal aufgenommen auf dem Zacharia. Da heißt dann, das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der das spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Da ist so eine kleine Wendung da drin, die richtig, richtig bedeutsam ist. Da heißt, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Interessanterweise ist die Formulierung 10-mal im Matthäusevangelium. 10-mal weist er darauf hin, das, was sich jetzt abspielt, ist genau das, was Gott vorhergesagt hat. Und ich finde es für mich selber wirklich faszinierend, wenn er die Weihnachtsgeschichte anguckt, da sorgt Gott so dafür, dass sich wirklich alles erfüllt. Dazu setzt er seine Engel ein, wie sonst nie. Die sind in permanenter Hektik, was die alles machen müssen, dass genau das sich erfüllt, was vorhergesagt ist. In der Geschichte finde ich das so spannend, gell, dass Jesus das gesagt hat, okay, geht da lang, da wird ein Esel angebunden sein, nehmt den mit und wenn der ihm gehört, wenn der sagt, hey, was wollt ihr mit meinem Esel, dann sagt ihm, der Meister braucht ihn. Und genau das spielt sich so ab. Genau das spielt sich so ab. Ich finde es toll, also für mich ist es eine echte Glaubenshilfe. Das ist der Herr, der das erfüllt, was vor vielen, vielen Jahrhunderten vorhergesagt ist. Er kommt nach Jerusalem auf dem Esel. Ganz untypisch. Wenn er denkt, mal guckt, wo große Herrscher drauf sind, da wird er nie eins finden mit dem Esel. Also definitiv. Die sitzen auf dem Schlachtross, also was darstellt, aber nicht so ein strubiges Grautier. Und wenn man jetzt das mal so durchguckt, was alles ausgesagt ist, er ist ein Gerechter. Ja, der so gerecht, dass nicht mal die bissigsten Feinde ihm eine Sünde nachweisen können. Er hat die Bergpredigt nicht nur als Predigt gehalten, sondern er hat es gelebt. Er hat es umgesetzt. Und das ist nun das Besondere bei diesem Gerechten, er, der Gerechte, schafft Gerechtigkeit für die Ungerechten. Jesaja 53 heißt, er, mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Der Gerechte, das ist der, der noch am Kreuz für seine Feinde bat. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er ist ein Gerechter, Gott sei Dank. Und er ist ein Helfer. Eigentlich kann man die ganzen Jesus-Geschichten unter diese Überschrift stellen. Er ist ein Helfer. Wenn ihr jetzt die verschiedenen Situationen durchguckt, das erste Wunder, gell? Hochzeit zu Kana, er ist ein Helfer. Was wäre das peinlich gewesen, wenn die das Fest hätten abbrechen müssen? Fischzug des Petrus, er ist ein Helfer. Die Frau, die aus dem Ehebruch ergriffen vor ihm gezerrt wird, er ist ein Helfer. Er ist ein Gerechter, er ist ein Helfer. Die Herren dieser Welt brauchen Helfer, die ihn aufs hohe Ross hochhelfen. Der Herr dieser Welt steigt vom hohen Ross runter, um seinen Leuten zu helfen. Was ist das für ein Bild bei Jesus, gell? Dass er in dem letzten Abend mit seinen Jüngern zusammen vor ihnen in die Knie geht, dass er ihnen nicht den Kopf wäscht, das hätten sie ja auch verdient gehabt, dass er nicht den Kopf wäscht, sondern dass er sich niederkniet und ihnen die Füße wäscht. Allen Schmutz darf man bei ihm loslassen. Und er wäscht wirklich ab. Und arm ist er, ja. Arm, so dass er sagt, er hat nicht mal was, wo er sein Haupt hinlegen kann. Der die Herrlichkeit beim Vater hatte, der ist jetzt preisgegeben in dieser Welt. Der ungewöhnliche König macht sich nicht reich durch die Armen, sondern wird reich für die Armen. Jesus macht sich arm, so heißt dann im Korintherbrief, dass durch seine Armut viele reich würden. Das ist so untypisch. Die Herren dieser Welt werden reich durch die Armen. Der Herr der Herren wird arm, dass die Reichen, wird arm, dass die Armen reich werden können. Mir gefällt es so. dass man das wirklich so Wort für Wort durchgehen kann und erlebt, ja, das ist so. Es hat sich erfüllt. Und dann ganz persönlich jubelnde Freude, weil er ganz persönlich zu mir kommt. Jetzt habe ich eure Haustüren halt nicht, gell? Sonst hätte die gern da auf das Bild gemacht. Aber ihr könnt euch jetzt eure Haustüre vorstellen. Weil so ganz persönlich muss es werden, weil er persönlich zu mir kommt. Ich möchte es gern anhand von ein paar Versen aus diesem tollen Lied von Hiller mit uns angucken. Hiller war ein Pfarrer, der durch viele Nöte hindurchging. Armut und viel Krankheit in der Familie. Und dann war das große Problem für ihn, dass er eine Halskrankheit bekam, heiser wurde und nicht mehr predigen konnte. Was macht ein Pfarrer, wenn er nicht mehr predigen kann? Er durfte sein Predigtamt behalten oder seine Pfarrstelle behalten, hat jemand zur Seite gestellt gekriegt und hat dadurch viel Zeit gehabt fürs Bibelstudium, für seine dichterische Arbeit und dann auch für seine seelsorgerliche Arbeit. Und aus dem raus ist dieses Adventslied entstanden. Sieh, dein König kommt zu dir, Seele, das sind frohe Worte. Sprich, mein König, komm zu mir. Sieh, ich öffne dir die Pforte, zieh mit deiner Sanftmut ein, was du findest, das ist dein. Das sind frohe Worte, auf jeden Fall. Das sind frohe Worte, wenn Gott zu mir kommen will. Nicht als der Richter, sondern als der Retter, als der große Liebhaber meines Lebens. Weil wenn er kommt, wenn er zu mir kommt, dann zeigt es doch, dass ich ihm wichtig bin. Wenn er mich ansieht, dann habe ich Ansehen. Und wenn er zu mir spricht, dann habe ich den Zuspruch, den ich brauche. Im Blick auf das erste Kommen, was dann heißt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das sind frohe Worte. Sieh, dein König kommt zu dir, sagt der Hiller. Aber dann schwingt er um und sagt, sprich, mein König kommt zu mir. Und versteht ihr, das wäre jetzt unsere Sache, dass wir es machen für uns heute. Ganz neu sagen, König kommt zu mir. Nicht jetzt gerade nicht oder ich habe gerade so viel zu tun oder nein, komm zu mir. Komm zu mir, ich öffne dir die Pforte. Nicht nur die Haustür, sondern die Herzenstür. Und ich lass dich reinkommen und lass dich reingucken und bitte dich, zieh mit deiner Sanftmut ein. Ich habe so überlegt, warum gerade das so da genannt ist. Das Wort von der Sanftmut. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass das ist, was wir besonders brauchen. Dass er unser Leben verändert, dass wir freundlich sein können, trotz schwieriger Verhältnisse. Dass wir vergeben können, auch wenn manchmal das Messer in der Tasche aufgeht. Zieh mit deiner Sanftmut ein. Berühre mein Leben mit deiner Wirklichkeit. Was du findest, das ist dein. Ja, habe gedacht, hey, was findet er da, wenn er in mein Herz reinkommt? Deswegen, weil es dem Hiller wahrscheinlich auch so ging, deswegen ist dann der zweite Vers, komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, was die Sünde hat entweiht. Mache selbst mit deinem Blut alles wieder rein und gut. Ja, der Retter Gottes kommt nicht wegen einer Finanzkrise, nicht wegen der Corona-Krise, sondern wegen der größten Krise der Welt. Er kommt wegen der Verlorenheit. Und ich finde es so ein wagemutiges Gebet, gell, zu sagen, nimm alles weg, was du hassest und mich reuet. Da könnte mir vieles einfallen in meinem Leben. Und ich bin so froh, das beten zu dürfen. Ja, mach du, guter Herr, sei so gut, mach du das. Die Tür soll wagenweit offen sein für dich. Komm und räum aus. Das, was mich zerstört, was mich reut im Nachhinein, Worte, Gedanken und Dinge, die einfach nicht richtig waren. Das, was das entweiht hat, was eigentlich dir gehört. Unser Leib sei ein Tempel des Heiligen Geistes, so heißt es in der Bibel. Unser verderblicher Leib, unser angefochtener Leib. Und wie oft wird der entweiht? Und das jetzt ihm hinhalten zu dürfen und ihn bitten zu dürfen, bring du es in Ordnung. Bring du es in Ordnung, machst du wieder rein und gut. Und dann zu hören, ja, das ist so. Er reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also er nimmt wirklich jeden Grauschleier weg. Das ist seine große Botschaft. Und der Hiller singt dann, komm und bring den Tröster mit deinem Geist, der dich verklärt, der mich im Gebet vertritt und des Königs Willen lehret, dass ich bis auf jenen Tag, komm Herr Jesu, rufen mag. Also da geht es jetzt nicht nur um ein bisschen Stimmung oder ein bisschen Rührseligkeit, sondern da geht es um den harten Alltag unseres Lebens. Mit allen Anfechtungen und allem, was dazugehört. Deswegen bittet er, bring den Tröster mit. Den brauche ich. Die Bitte um den Heiligen Geist. Bring den Tröster mit, dass er dich mir verklärt. Dass er mir klar macht, wer Jesus ist. Also ich glaube, wenn wir was brauchen, dann ist es das. Dass es uns wieder neu klar wird, wer Jesus ist. Wer Jesus für uns ist. Und was wir an Jesus haben. Und der uns im Gebet vertritt. Versteht? Das heißt, dass wir einfach fröhlich drauf losbeten dürfen. Weil wir wissen, der Vater im Himmel hört es unter dem Aspekt, dass Jesus unser Gebet zu ihm bringt. Er uns vertritt und das Königswillen lehret, ja? Unser Leben umgestaltet und die Prägung Gottes in unser Leben hineinnimmt, dass ich bis auf jenen Tag, komm Herr Jesu, rufen mag. Das ist die große Perspektive für die Ewigkeit. Dieses Wissen, der König, der in Niedrigkeit kam, in Not und Nacht dieser Welt, der auf dem Esel einritt, den man verachten konnte, den man ans Kreuz schlagen konnte, der wird wiederkommen als der Herr aller Herren. Jetzt nicht mehr in Niedrigkeit, sondern jetzt in Herrlichkeit. Und dass wir das beten dürfen, komm Herr Jesu, versteht ihr? Nicht nur als Tischgebet, sondern als Grundgebet unseres Glaubens. Komm, Herr Jesu, und bring dein Reich mit. Komm, Herr Jesu, dass das geschieht, was uns dein Wort verspricht. Dass die Tränen getrocknet werden. Und dass Schmerz und Leid und Geschrei nicht mehr sein kann. Komm zu diesem großen Freudenfest ohne Ende. Wo es Glück pur gibt und Zufriedenheit ohne Verfallsdatum. Komm, Herr Jesu. Und wir schließen mit einer Formulierung, die mir persönlich sehr, sehr gefallen hat. Dom Helder Camara war ein Erzbischof im Nordosten Brasiliens. Er hat sich sehr stark dafür eingesetzt, für die Befreiung der Leute und für Gerechtigkeit. Und ist so ein bisschen wirklich hochgeschaukelt worden und viele Leute haben gern auf ihn gehört. Und dann wird erzählt, er sollte vor einem überfüllten Raum mit vielen, vielen jungen Leuten sprechen, die mit großer Begeisterung und riesigen Erwartungen gekommen sind, was er ihnen jetzt zu bieten hätte. Und das war ein eher schüchterner Mann und einer, der jetzt nicht so brilliert hat. Und dann wird erzählt, dann hat er gebetet, lass mich dein Esel sein, Christus, auf den du zu all den Menschen kommst. Hab gedacht, boah, tolles Bild, oder? Lass mich dein Esel sein. Ich möchte dich gern zu den Menschen bringen, die dich so nötig brauchen. Ich möchte gern dein Werkzeug sein. Amen. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, danke, dass du die große Erfüllung bist, dass du als der König aller Könige in diese Welt hineingekommen bist, so ganz anders, dass du der ganz andere König bist, der uns dient, der uns reich macht und der uns liebt. Danke, dass wir unser Leben dir wieder ganz neu öffnen dürfen. Dass du Heil bringst und Heil machst. Und danke, dass wir diese große Perspektive der Ewigkeit haben, dass du kommst mit Macht und mit Herrlichkeit. Amen.